Heute bei «Apropos», was die Abwahl von Viktor Orbán für Europa bedeutet.
A választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A győztes pártnak gratuláltam.
Es war ein historischer Abend am Sonntag in Budapest. Nach 16 Jahren an der Macht verliert der Viktor Orbán die Wahlen gegen seinen Herausforderer Péter Magyar.
Köszönöm, hogy elhittétek, hogy a saját történelmünket mi magunk, a magyar emberek írjuk. Köszönöm, köszönöm, köszönöm.
Das hat die Bedeutung über Ungarn raus. Das Land war unter dem Orbán ein Störfaktor in der EU-Politik, gerade was den Krieg von Russland gegen die Ukraine angeht. Mit dem neuen Ministerpräsidenten soll sich das ändern, hofft man bei der EU in Brüssel. Ist diese Hoffnung berechtigt? Was bedeuten diese Wahlen für Europa? Und was für das Verhältnis zwischen der EU und Russland? Das fragen wir heute Dominik Eigenmann, unseren EU-Korrespondenten in Brüssel, in einer neuen Folge von «Apropos», im Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel- und Berner Zeitung und den anderen Mediatiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Dominik.
Salut Philipp.
Dominik, ich würde gerne am Sonntag oben in Budapest anfangen mit dem Viktor Orbán, dem langjährigen Ministerpräsidenten von Ungarn. Er hat die Niederlage gegen Péter Magyar recht schnell und recht eindeutig eingestanden.
A választási eredmény, bár még nem teljes, de érthető és világos, a választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű.
Hat dich das überrascht? Das ist mir von quasi autoritären Herrschern gar nicht so gewohnt.
Es hat mich nicht grundsätzlich überrascht. Es hat mich in dieser Situation, sagen wir, nicht überrascht. Also der Wahlsieg von Magyar war so gross, dass es unmöglich gewesen wäre, für den Orbán zu behaupten, er hätte eigentlich die Wahl selber gewonnen. Und nach Betrug zu rufen oder überhaupt zu behaupten, die Wahl sei gefälscht gewesen oder so, das ist einfach aufgrund vom Resultat überhaupt nicht mehr in Frage gekommen. Man hat sich ja Sorgen gemacht im Vorfeld, was könnte passieren, wenn das Resultat sehr knapp wäre. Also dann hätte es sicher von beiden Seiten massive Betrugsvorwürfe gegeben. Und die hat es auch am Wahltag, im Laufe des Tages gegeben, von beiden Seiten. Aber am Abend, wo man gesehen hat, wie klar das Resultat ist, hat das alles keine Rolle mehr gespielt.
Ist also die Demokratie in Ungarn vielleicht gar nicht so gelenkt gewesen, wie man das immer gedacht hat?
Ja, da kommt darauf an, was man damit meint, wenn man von einer gelenkten Demokratie redet. Also, es ist nach wie vor so, dass in Ungarn 80% der Medien der Regierung nachstehen oder ihre gehören. Oder Geschäftsleute gehören, die am Orbán nachstehen. Es ist nach wie vor so, dass die Wahlkreise so eingeteilt sind, dass möglichst die Partei von Viktor Orbán bevorteilt wird. Es ist nach wie vor so, dass das Wahlsystem so ist, dass es eigentlich den Sieger übers Mass hinaus bevorteilt. Und das Letzte zumindest ist jetzt auch Orbán zum Verhängnis gefahren, weil das System auch dazu geführt hat, dass der Péter Magyar auf dem Land sehr viele Stimmen und sehr viel Wahlkreis gewonnen hat. Und deswegen sind sie grösser ausgefallen, ist also jetzt rein von dem proportionalen Unterschied, was die Stimmen angeht, gewesen wäre. Also kurz gesagt, das Wahlsystem und die Medienlandschaft hat auf jeden Fall den Viktor Orbán trotzdem bevorteilt, aber der Wechselwunsch bei den Ungarinnen und Ungarn war so gross gewesen, dass es einfach am Schluss keine Rolle gespielt hat. Und ich meine, es gibt dann noch einen Unterschied zu Wahlen zum Beispiel in Russland, wo regelmäßig dann einfach die wichtigsten oder die besten, oder nicht nur Russland, auch in der Türkei, wo regelmäßig die wichtigsten oder die gefährlichsten Herausforderungen gar nicht zur Wahl zugelassen werden. Das war in Ungarn auch nicht der Fall gewesen. Insofern würde ich sagen, ist es eine gemäßigte Autokratie gewesen in dieser Hinsicht.
Der Wechselwunsch war in Ungarn selber recht gross gewesen. Diesen Wunsch hat man aber auch außerhalb von Ungarn gespürt, zum Beispiel bei der EU in Brüssel. Das ist der Grund, warum wir heute mit dir reden, Dominik, weil du bei der EU bist, als Korrespondent in Brüssel. Und dort hat man sich recht gefreut, dass der Orbán verloren hat.
Ja, man hat sich aber nicht nur in Brüssel gefreut, also nicht nur im Hauptquartier von der Europäischen Union, sondern quer durch Europa. Also wer gestern auf den sozialen Medien war, der hat können sehen, dass wirklich von Finnland bis Portugal, von Griechenland bis Irland, haben alle von dieser Wahl in Ungarn geredet. Und sehr, sehr viele haben sich gefreut darüber, dass der Orbán nach 16 Jahren endlich abgewählt ist. Und in Brüssel war aber die Freude besonderer gewesen, das muss man schon sagen. Es hat deswegen auch wirklich nur Minuten gedauert, also 17 heisst es, hat es gedauert, 17 Minuten, bis Ursula von der Leyen Peter Macar angerufen hat und ihm gratuliert hat und sein Land im Kreis der Europäer wieder aufgenommen hat. Gleichzeitig haben auch Friedrich Merz, der deutsche Kanzler, der Emmanuel Macron, der französische Präsident, angerufen. Also es haben sich alle sozusagen mit ihm über seinen Wahlsieg gefreut. Und das zeigt natürlich, dass es keine gewöhnliche Wahl war für die Europäische Union. Weil der Viktor Orbán war vor allem in den letzten paar Monaten so ein Quälgeist für die EU und einer, der wirklich die Handlungsfähigkeit der EU real deutlich eingeschränkt hat. Dass man in Brüssel natürlich froh ist, dass man künftig zumindest nicht mehr mit dem Viktor Orbán zu tun hat.
Über das reden wir dann gerade noch. Eine Ausnahme würde ich noch gerne kurz erwähnen. Ich glaube, in Italien war die Freude nicht ganz so gross gewesen über die Niederlage von Viktor Orbán.
Also je nach Regierung war die Freude auch verschieden gewesen, das kann man schon sagen. Und Giorgia Meloni, also die Regierungschefin in Italien, die ideologisch sowohl Donald Trump wie Viktor Orbán sicher näher steht, als sagen wir Pedro Sanchez in Spanien, ein Sozialist, die hat sich nicht überschwänglich gefreut, aber sie hat ihm sofort auch gratuliert und hat das auf eine relativ souveräne Art und Weise gemacht. Und das hat doch gezeigt, dass man da nicht irgendwie zurückgehalten hat, nur weil das jetzt vielleicht nicht der Sieger war, wo sich vielleicht Giorgia Meloni gewünscht hat. Ob das überhaupt so ist, weiss man allerdings nicht wirklich. Also.
Du sagst, Viktor Orbán hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Quälgeist entwickelt in der EU. Ist das schon immer so gewesen? In den ganzen 16 Jahren, als er an der Macht ist, hat Ungarn schon immer so eine schwierige Position gehabt innerhalb der EU?
Nein, das ist eigentlich nicht immer so gewesen. Also der Viktor Orbán ist ja 2010 zum zweiten Mal Regierungschef geworden. Und der Viktor Orbán als Nationalist hat immer das Interesse daran gehabt, dass die Stimme von Ungarn in der Europäischen Union besonders laut zu hören ist. Und man muss das zu einem gewissen Grad auch verstehen, weil Ungarn ist ein relativ kleines Land, wo, würde ich mal sagen, ein starkes Nationalbewusstsein hat und gleichzeitig als Nation ein bisschen prekär ist, weil man ihr einmal bei einem früheren Friedensschluss hat man einen ganzen Teil von dem Land abtrennt. Da gibt es noch andere Länder in Osteuropa, denen das passiert ist. Zum Beispiel der Polen ist es noch viel schlimmer gegangen. Aber das ist auch ein Trauma geblieben für Ungarn. Und deswegen ist, dass sich Ungarn in die Europäische Union eingibt, ist immer damit verbunden gewesen mit dem Anspruch, dass Ungarn dafür auch eine überproportional grosse Rolle soll in der Europäischen Union spielen. Und das erste Mal, wo Ungarn mit seiner eigenen Politik wirklich aufgefallen ist, war in der Flüchtlingskrise 2015. Dort hat nämlich der Viktor Orbán wirklich Gegenposition zu Angela Merkel gespielt, der damaligen deutschen Kanzlerin, weil er auf keinen Fall wollte, dass Europa Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Flüchtlingen aus Syrien oder Afghanistan oder im Irak in Europa aufnimmt. Und der Viktor Orbán hat nicht nur gesagt, er will das nicht, sondern er hat das Nötige unternommen, damit die Leute nicht in Ungarn geblieben sind, sondern lieber nach Deutschland weitergewandert sind. Und von dort weg hat es eigentlich eine klare Gegenüberstellung gegeben, eine klare Opposition gegeben. Also Ungarn hat die Länder angeführt, das ist damit nicht lange allein geblieben, die gefunden haben, Europa sollte möglichst keine Flüchtlinge aufnehmen, egal woher. Und denen, die wie damals Deutschland und noch andere Länder gefunden hat, Europa muss Hilfe anbieten, im Moment, wo Leute wirklich in Not sind, auch wenn das ganz viele sind aus dem Nahen Osten oder Mittleren Osten. Das war das erste Mal, wo es eine klare Opposition gab. Und das zweite Mal war dann ab 2022, also wo Russland die Ukraine überfallen hat und das ganze Land versucht hat zu unterwerfen und zu besiegen. Und von dort weg ist natürlich die Position von Viktor Orban, der sehr nahe an Russland und sehr nahe an Wladimir Putin steht. Die ganze Position hat überhaupt nicht mehr zur grundsätzlichen Politik der EU gepasst. Weil die EU sehr schnell gemerkt hat, dass sie jetzt die Ukraine im Überlebenskampf gegen Russland muss beistehen, mit Waffen und mit Geld. Beides hätte Viktor Orban nicht wollen und auch nicht gemacht. Und natürlich gleichzeitig Europa gemerkt hat, dass Russland jetzt wirklich eine militärische Bedrohung nicht nur für die Ukraine wird, sondern auch für ganz Europa. Und auch das hätte Viktor Orban ganz anders gesehen. Er hat im Prinzip gefunden, die Ukraine soll doch kapitulieren. Und dann haben wir wieder Frieden mit Russland nachher. Und das ist gegangen bis in die Energiepolitik, wo der Viktor Orban die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas noch erhöht hat in den letzten Jahren, wohingegen sich der Rest von Europa möglichst von russischem Gas und Erdöl trennt hat.
Hat den Umgang mit der Haltung auch ganz konkrete Projekte können verhindern von der EU?
Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also, was Ungarn sicher verhindert hat, ist, dass die Beitrittsverhandlungen von der Ukraine mit der EU, also dass die Ukraine irgendwann der EU beitritt, dass die quasi nicht vom Fleck gekommen sind. Das hat der Viktor Orban verhindert. Er hätte nicht können verhindern oder nicht wollen verhindern, dass man überhaupt EU-Beitrittsverhandlungen aufgenommen hat. Trotzdem hat Olaf Scholz, das war 2023, zu einem Trick gegriffen. Sie haben nämlich wahrscheinlich hinter den Kulissen Orban versprochen, dass sie Gelder, die eingefahren sind bei der EU, Ungarn freigeben würden, wenn der Orban sein Veto zurücknimmt. Und gleichzeitig hat er am Orban gesagt, weißt, du musst ja bei der Abstimmung gar nicht mitstimmen, du kannst einfach rausgehen und einen Kaffee trinken. Und das hat Orban im Dezember 2023 tatsächlich gemacht. Und deswegen ist es überhaupt zu EU-Beitrittsverhandlungen gekommen. Aber er hat seither dafür gesorgt, dass die nicht vom Fleck gekommen sind. Und bei den ganzen Sanktionsbestrebungen gegenüber Russland, also es gibt ja mittlerweile, jetzt reden wir vom 20. Sanktionspaket von der EU, wo Russland wirtschaftlich dafür soll bestraft werden, dass es die Ukraine angreift. Und die 19 früheren Pakete hätte Orban auch irgendwann früher oder später den zulassen, weil er gemerkt hat, dass es für Ungarn gefährlich wird, wenn er die EU ganz da hindert, ihre Politik gegenüber Russland und der Ukraine fortzusetzen. Das krasseste Beispiel für eine Blockadepolitik, und die hat am Schluss auch den Ausschlag dafür gegeben, dass mit der EU wirklich stinkhässig war auf der Orban, war, dass er den 90 Milliarden Euro Kredit an die Ukraine verhindert hat, jetzt im Februar. Und das hat er gemacht, nur aus Wahlkampfgründen, es hat keine anderen Gründe gegeben. Er hat nämlich im Dezember am EU-Gipfel hat er noch zugestimmt, dass die EU den Kredit der Ukraine darf geben. Also da geht es um die Finanzierung von etwa 2 Jahren vom laufenden Haushalt der Ukraine und von Waffen, die die Ukraine braucht, um sich zu verteidigen. Also er hat erst zugestimmt und erst im Februar hat er die Zustimmung zugenommen, wo er gemerkt hat, es wird jetzt knapp im Wahlkampf gegen den Peter Maggio.
All die Sachen werden die jetzt radikal besser mit dem neuen Ministerpräsidenten in Ungarn. Was glaubst du?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Peter Maggio kein Interesse daran hat, die Blockadepolitik, die systematische Blockadepolitik von Viktor Orban weiterzuführen. Das hat damit zu tun, dass er seinen Wählerinnen und Wählern versprochen hat, dass er wieder bessere Verhältnisse zu der EU und zu Europa will haben, dass er Russland will distanzierter begegnen und die Ukraine nicht mehr wie einen Feind behandeln. Und alle diese 3 Elemente sind wichtig auch für seine Wählerinnen und Wähler.
Helyreállítjuk a fékek és ellensúlyok rendszerét, csatlakozunk az európai ügyészséghez, garantáljuk, Magyarország újra erős szövetséges lesz az Európai Unióban és a NATO-ban.
Also was die Unterstützung der Ukraine durch die Ungarn angeht, muss man wissen, dass auch seine Wählerinnen und Wähler dabei ziemlich gespalten sind. Also nur etwa die Hälfte findet, ja, man sollte die Ukraine stärker unterstützen und die andere Hälfte findet eher nicht. Und wenn man fragt, in der Umfrage nach dem EU-Beitritt der Ukraine, ist man in Ungarn allgemein sehr skeptisch. Auch die Wählerinnen und Wähler von Peter Macsa sind das. Aber gleichzeitig sind 3/4 von allen Ungarinnen und Ungarn weiterhin dafür, dass der Ungarn in der EU ist. Man ist auch der Meinung, dass Ungarn von der EU profitiert. Und das Problem von der Politik von Viktor Orban zuletzt war halt, dass die EU angefangen hat, Milliarden von Geldern zurückzuhalten und einzuführen, wo Ungarn eigentlich zugestanden wären. Aber mit Hinweis auf Einschränkungen von der Rechtsstaatlichkeit und auf grassierende Korruption in Ungarn hat die EU die Gelder einfach eingefahren. Und es war natürlich auch eine Strafe dafür, dass der Viktor Orban sich in vielen Bereichen so störrisch gezeigt hat. Und der Peter Macsa weiss, dass er das Geld braucht und dass Ungarn das Geld braucht. Also Ungarn ist in einer Wirtschaftskrise, es geht dem Land schlechter als den Nachbarn rundherum. Und um das Land wieder auf Vordermann zu bringen und um die Konjunktur anzukurbeln, braucht er auch das Geld aus Brüssel. Und das kommt er nur über, wenn er erstens ein gutes Verhältnis hat mit Brüssel, wenn er nicht mehr einfach jede Politik, die die EU gegenüber Russland oder der Ukraine anstrebt oder verfolgt, blockiert. Und wenn er gleichzeitig sein Land so reformiert, dass es wieder nach rechtsstaatlichen Maßstäben ein normales EU-Mitglied ist wie andere auch.
Ich habe einen Text von dir gelesen, dass im Moment 17 Milliarden blockiert sind. Und dass jetzt recht viele Bedingungen, die Peter Macsa erfüllen muss, um das Geld zu bekommen. Ich nehme an, das geht nicht alles auf einen Klapp nach Ungarn. Das fängt jetzt an, langsam wieder zu fließen, oder? Oder wie läuft das genau?
Also, bei den Geldern ist es so, es gibt einen Teil der Gelder, also etwa 10 Milliarden von diesen 17, die haben eine Frist. Und die Frist läuft im September ab. Also da geht es um Geld aus dem sogenannten Corona-Fonds von der EU. Und das ist allerdings auch ein bisschen unproblematischere Fall. Also dort hat die EU eigentlich Ungarn hingehalten, wo sie mit ein bisschen mehr Goodwill auch hätten können sagen, ja, wir sind jetzt bald dort, jetzt noch das und das und dann kommen da das Geld über. Aber da der Viktor Orban auch in anderen Dingen nicht hat mit sich reden lassen, sind die Gelder einfach blockiert geblieben. Und dort fällt es Ungarn wahrscheinlich ein bisschen leichter, die Gelder aufzutauen und freigeben überzukommen oder zumindest einen Antrag zu stellen, sie frei überzukommen, als bei anderen Teilen der Gelder, wo es wirklich um die Rechtsstaatlichkeit geht. Und dort ist natürlich klar, dort braucht der Peter Macsa Zeit, um zum Beispiel die parteiliche Justiz zu reformieren. Im Übrigen wäre das auch wahrscheinlich gar nicht möglich, wenn er nicht die 2/3-Mehrheit geholt hätte im Parlament. Also zum Beispiel, um den Chef vom Verfassungsgericht auszuwechseln und dort jemanden hinzubringen, der ein bisschen unabhängiger ist und nicht einfach ein Orban-Mann ist, da braucht es eine 2/3-Mehrheit. Und wenn er die nicht gehabt hätte, wäre das schwierig gewesen. Und so ist es auch bei anderen Sachen. Und sicher wird sein, dass die EU das Versprechen von Peter Macsa, er mache das jetzt, allein nicht genügen wird. Das war in Polen noch so, wo dort Donald Tusk gewählt worden ist, 2023. Hat man ihm danach, nachdem er Reformen von der Justiz versprochen hat, hat man ihm relativ schnell viel Geld freigegeben, das eingefroren war vorher. Und das Problem war, dass die Justizreformen nachher sich gar nicht realisieren lassen, weil Donald Tusk die entsprechende Mehrheit im polnischen Parlament gefehlt hat, beziehungsweise der Präsident, der polnische, eben kein Mann aus seiner Partei war, sondern von der früheren Regierung. Und dort ärgert man sich im Nachhinein ein bisschen, dass man Polen vielleicht das Geld zu früh gegeben hat, weil sich eigentlich auch die Rechtsstaatlichkeit in Polen relativ wenig geändert hat seither. Und da ist aber die Ausgangslage von Peter Macsa sicher besser als die von Donald Tusk in Polen.
Ein bisschen EU-freundlicher, ein bisschen Ukraine-freundlicher, ein bisschen rechtsstaatlicher. So ein ganz totales Gegenmodell zum Orban scheint der Peter Macsa jetzt auch nicht zu sein.
Nein, ich glaube, das ist er nicht. Also erstens ist der Peter Macsa auf jeden Fall auch ein Konservativer und er ist sicher ein Nationalist. Also ich glaube, der Nationalismus ist in Ungarn sehr stark. politisch und gesellschaftlich. Und ich glaube, dass der Peter Matsch auch nicht gewonnen hätte, wenn er mit der EU-Fahne einen Wahlkampf gemacht hätte. Sondern er hat ganz bewusst mit der ungarischen Fahne einen Wahlkampf gemacht. Und insofern wird es so bleiben, dass Ungarn wird sein eigenes Interesse suchen in der EU. An dem ist aber auch nichts auszusetzen. Also sehr viele Länder, vor allem kleinere Länder, machen das in Brüssel so, dass sie vor allem mal ihre eigenes Interesse versuchen zu schützen. Und das ist absolut legitim. Die Frage ist nur, wo engagiert sich Ungarn darüber hinweg, um ein bisschen Goodwill zu schaffen in der EU für ihre eigenen Interessen. Ich glaube, darum geht es, also dass es nicht mehr die sterile Opposition ist und dass Ungarn nicht immer vollkommen isoliert ist im Rahmen von der Europäischen Union. Weil das eröffnet dann natürlich Ungarn auch in anderer Hinsicht mehr Spielraum. Zum Beispiel bei der Diversifikation von seiner Energieversorgung. Und ich glaube, insofern wird, auch wenn der Peter Matsch vielen von den Beobachtern in Ungarn, wenn ein junger Viktor Orban vorkommt, trotzdem macht, glaube ich, der Regierungswechsel am Schluss für die EU einen grossen Unterschied.
Im Wahlkampf ist mir klar geworden, wie eng der Orban mit dem Wladimir Putin ist, dass sie recht abstruse Sachen ins Licht kommen. Was weiss man über die Beziehung von Matschar mit dem Putin und mit Russland im Allgemeinen?
Also sicher ist, dass der Peter Matschar Russland und dem Putin gegenüber viel distanzierter begegnet, als der Viktor Orban das gemacht hat. Also für den Viktor Orban ist klar gewesen, die Ukraine ist der Feind und Russland ist ein Freund. Strategisch gesehen und historisch gesehen, bei allen Problemen, die Ungarn auch immer wieder mit Russland hatte. Aber trotzdem, für den Viktor Orban ist das klar gewesen. Das ist für den Peter Matsch auf keinen Fall so. Also, er weiss, dass er mit Russland wird müssen, kutschieren, dass man vielleicht sogar mal mit dem Wladimir Putin muss verhandeln. Aber er wird, also er hat versprochen, dass er das sehr viel pragmatischer wird machen und sehr viel unideologischer wird machen, als der Viktor Orban das gemacht hat. Und sicher ist auch, er hat auch versprochen, dass er sich von russischem Öl und Gas will freimachen. Nicht so schnell, aber irgendwann. Und sicher ist auch, dass er, was den Krieg in der Ukraine angeht, ganz klar Russland als den Aggressor, also als den Angreifer bezeichnet. Und klar der Meinung ist, dass die Ukraine jedes Recht der Welt hat, sich zu verteidigen. Also das ist ja etwas, was beim Viktor Orban eigentlich immer in Frage gestellt war. Und insofern ist der Unterschied schon recht groß.
Ist denn die Wahl auch gleichbedeutend mit einem generellen Shift, was den Krieg in der Ukraine angeht?
Was den Krieg in der Ukraine angeht, glaube ich nicht unbedingt. Also, weil es ist ja eigentlich nur so gewesen, dass der Viktor Orban Sand ins Getriebe von der EU gestreut hat, dass die EU nicht so schnell und nicht so entschieden können das machen, was sie für nötig erachtet. Das ist eigentlich sein Einfluss gewesen. Aber im Prinzip, am Grundsatz, dass die EU die Ukraine unterstützt, dass sie mittlerweile nicht nur der grösste, sondern fast der einzige Unterstützer ist, den die Ukraine noch hat, nachdem die Unterstützung der USA unter Donald Trump nur noch sehr minimal ist. An dem hat Viktor Orban nichts geändert und an dem ändert jetzt auch Peter Matsch nichts.
Glaubst du, dass die Wahl Europa stabiler gemacht hat?
Also ich glaube, dass die Wahl Europa sicher handlungsfähiger macht. Also man muss, wenn man neue Sanktionen gegen Russland will ergreifen, wahrscheinlich nicht monatelang verhandeln mit Ungarn um Sachen, wo es dann gar nicht wirklich um Russland geht oder um die Ukraine geht, sondern es wird künftig möglich sein, schneller gewisse Entscheidungen zu treffen. Aber gleichzeitig, der Viktor Orban ist ja nicht der einzige Nicht-Unterstützer von der Ukraine in der EU. Also der Robert Fico, nominellen Sozialist aus der Slowakei, also aus dem Nachbarland, der denkt ähnlich über die Ukraine und über Russland, wie der Viktor Orban denkt hat. Und es kann sogar sein, dass der Robert Fico jetzt anfängt, dann stärker die Rolle vom Blockierer zu spielen. Deswegen, weil er auch sonst gar nicht mehr viel andere Wahl hat, wenn er seine Politik wirklich will, durchsetzen oder sich in Szene setzen. Aber gleichzeitig muss man auch wissen, dass Länder wie die Slowakei weniger geneigt sind, grosse wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen für ihre Ideologie, wie es der Viktor Orban war. Und ob das so ist, werden wir jetzt sehen.
Vor der Wahl in Ungarn hat Viktor Orban alle Register gezogen. Ganz viele ziemlich prominente Freunde haben für ihn geweibelt, vor allem Rechte und Ultranationalisten. Der J.D. Vance, der Vizepräsident der USA, war in Budapest selber. Le Pen in Frankreich, Salvini in Italien haben für ihn Werbung gemacht, auch der Donald Trump selber. Was bedeutet jetzt die Abwahl von Orban für all die Leute, für die allgemeinen rechten Tendenzen in der westlichen Welt?
Zuerst einmal ist natürlich die Niederlage von Viktor Orban auch eine Niederlage für die Rechten in Europa und in der Welt. Das ist ganz klar. Und zwar deswegen, weil der Viktor Orban eines von ihren Idolen war, einer von ihren Vorreitern. Weil das, was Donald Trump erst 2016 geschafft hat, also Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, oder was Marine Le Pen erst anstrebt, oder Alice Weidel in Deutschland, das hat Viktor Orban schon erreicht. Also er war Regierungschef von seinem Land, er hat die EU plagen. Und das sind alles Einflüsse. Er hat gewettert gegen ganz Europa und gegen die europäischen Werte und hat die Anti-Woke-Bewegung vorangebracht. Also deswegen war er ein Idol für viele Rechte überall in der Welt. Und insofern ist natürlich seine Abwahl und seine Niederlage für die auch ein Schlag. Und natürlich, wenn man sieht, wie der J.D. Vance in Budapest sich zum Aff gemacht hat bei der Wahlkampagne von Viktor Orban, jetzt, wo der Viktor Orban sang- und klanglos verloren hat, sieht das auch noch mal ein Tick schlechter aus, als es vorausgesehen hat. Gleichzeitig warne ich vor überrissenen Hoffnungen. Also, die rechte Bewegung ist weltweit extrem stark und extrem vielgestaltig und vielköpfig. Das heisst, es gibt ganz viele Länder, wo die Rechte sehr stark sind und die Rechtspopulisten und Rechtsextreme sehr stark sind und wo sie erst am Aufsteigen sind. Also, man kann an Großbritannien denken, man kann an Frankreich denken, man kann an Deutschland denken. Das sind jetzt nicht die unwichtigsten Länder in Europa. Und da steht wahrscheinlich der Höhepunkt von dort, wo die Rechtspopulisten und Rechtsextreme hin können und hin wollen, erst noch bevor. Und ich glaube, auf das hat wiederum die Abwahl von Viktor Orban, glaube ich, keinen sehr grossen Einfluss. Weil wer in Frankreich nächstes Jahr Präsidentin oder Präsident wird, also ob Marine Le Pen Präsidentin wird oder nicht, oder der Jordan Bardella Präsident wird oder nicht, das hängt wahrscheinlich nicht von der Abwahl von Viktor Orban ab, sondern das ist ein Ergebnis von Entwicklungen, politischen Entwicklungen, die mit Frankreich zu tun haben. Und so ist es auch mit allen anderen Ländern in Europa. Aber natürlich, es ist alles auch miteinander verhängt. Und insofern sollte man das Signal oder das Symbol jedenfalls auch nicht für allzu gering hat.
Danke, Dominik.
Gern geschehen.
Das war sie, unsere Folge zu den möglichen Folgen von der Abwahl von Viktor Orban und zur Wahl von Peter Macar in Ungarn. Ich habe mit Dominik Eigenmann geschwätzt. Er ist Brüssel-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Diese Folge von «Apropos» hat Sara Spreitz produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.